Margret Stamm. Education to go.
Education to go mit Margret Stamm und mit mir, Dominik Diller, Episode 9 unseres Podcasts, den wir im April dieses Jahres gemeinsam gestartet haben. Heute zum letzten Mal in diesem Jahr. Margret, für dich ist dieser Podcast ja eine Premiere, das ist dein erster Podcast. Für mich ist es beeindruckend, wie viele interessierte Hörerinnen und Hörer wir erreichen konnten bisher. Über 30.000 Menschen haben zugehört bis jetzt. Was sind so deine Beobachtungen, Anregungen oder Feedbacks, die du bekommen hast oder was du mitnimmst?
Also ich bin hoch erfreut, wenn du die Zahl 30.000 nennst. Ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen gekriegt. Ich kriege sie auf der Straße irgendwo, wenn ich an einem Konzert bin, wenn ich ein Referat halte. Ich merke schon, dass der Podcast bekannt ist und dass viele Leute ihn auch weiter empfehlen. Und ich habe erstaunlicherweise sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, auch ein paar negative. Aber ich habe allen Leuten zurückgeschrieben und ich bin auch froh um die negativen Rückmeldungen, weil ich muss dir sagen, du bist erfahrener mit Podcasts als ich. Ich habe auch sehr viel gelernt und ich finde es nicht einfach, einen Podcast zu machen, indem man spontan interagiert und man möchte ja die zentralen Aspekte rüberbringen. Und manchmal kommen die eben nicht ganz rüber oder man vergisst es auch. Und wenn du einen Text schreibst, kannst du immer wieder redigieren. Und der Podcast ist schon ziemlich anspruchsvoll, finde ich.
Kannst du da noch ein bisschen genauer werden, welche Bildungs- oder Erziehungsthemen sind denn den Menschen, die uns hören, am wichtigsten? Was fällt dir auf an den Reaktionen?
Sie finden diese Vielfalt sehr gut. Was kritisiert worden ist manchmal, ist, dass ich Aspekte vergessen hätte zu erwähnen, was genau stimmt. Zum Beispiel dort, wo es um die Windeln gegangen ist, habe ich vergessen zu erwähnen, dass es eben auch Kinder gibt, die schon älter sind und die einnässen nachts und dass das nichts zu tun hat mit dem Kindergärtler, der noch Windeln trägt. Das habe ich vergessen, muss ich sagen. Oder dann, er sei zu kurz. Er müsste länger sein, finde ich nicht. Ich finde, wir haben eine gute Balance gefunden in der Länge. Und das Dritte ist, dass gewisse geschrieben haben, sie hätten lieber gerne noch mehr Tipps. Und da habe ich eben auch zurückgeschrieben, ja, ich hätte manchmal selber auch gerne mehr Tipps, aber ich bin einfach Wissenschaftlerin und keine Erziehungsberaterin.
Da haben wir auch schon drüber gesprochen, wir sind keine Supernannies hier, sondern genau. Wir machen einen Erziehungs- und Bildungspodcast. Noch kurz zur Vollständigkeit, die gibt's ja nie und sonst müsste der Podcast dann halt wirklich 4 Stunden dauern, jede Episode.
Genau.
Und das machen wir ja hier nicht. Wir stehen kurz vor Weihnachten, wir gehen alle ein bisschen auf dem Zahnfleisch, die Kinder und die Erwachsenen, mindestens in meinem Umfeld spüre ich das. Ich denke, bei dir ist es auch ein bisschen ähnlich, denn du hast mit deinem Institut gezügelt in den letzten Tagen und dann hast du auch gleichzeitig noch ein Buch geschrieben. Mhm. Wie bringst du das alles unter einen Hut oder wie geht's dir?
Das weiß ich manchmal auch nicht. Aber ich, also das Buch habe ich ja schon, also ich habe das Manuskript im Sommer abgegeben und das ist jetzt das Schöne, dass es jetzt herauskommt. Aber der Umzug mit meinem Institut, das war eine große Herausforderung. Ich hatte zwar Unterstützung, aber ich musste 80 Kisten Bücher zügeln. Ich freue mich so auf Weihnachten und Weihnachten ist für mich immer eine Zeit, vor der ich alles abschließe, dass ich mich entspannen kann. Und im Moment bin ich eben noch nicht entspannt und ich hoffe, dass jetzt alles noch gut kommt.
80 Kisten Bücher, darauf kommen wir dann später auch noch, weil es in unserer heutigen Episode ja eben auch darum geht, wie viele Laufmeter Bücher in einem Haushalt zu Hause sind. Von unten nach oben, so heißt ein neues Buch. Es geht um Aufstieg, es geht um Arbeiterkinder, die eine akademische Karriere gemacht haben. Du hast dein Persönliches oder das Persönliche wissenschaftlich gemacht, denn du bist selbst aus einer Bürzerfamilie. Mhm. Wer hat dich gefördert oder ermuntert, diesen Weg zu gehen?
Also ich musste das mir, wie viele aus unserer Studie, zuerst selbst erkämpfen. Ich bin ins Lehrerseminar gegangen und das war für unsere Familie exzeptionell. Ich war die Erste überhaupt. Und das Lehrerseminar war ja noch keine Akademie. Es war eigentlich, als ich Lehrerin wurde, war das noch ein Beruf. Nicht ein handwerklicher Beruf, aber wirklich ein Beruf. Und dann hat mich mein Partner, mit dem ich heute noch zusammen bin, der aus einer Akademikerfamilie stammt. Und das wurde dann aber erst nach der Kinderpause, wusste ich nicht, was aus mir werden sollte. Und dann hat er gesagt, geh doch studieren.
Also es war dein Partner, sagst du, es waren nicht deine Eltern oder deine Lehrer, die dich gefördert haben, ermuntert, motiviert haben?
Es war mein Partner, der mich enorm bestärkt hat. Und bis ich studieren gegangen bin, habe ich 3 Jahre als Lehrerin uns beide ernährt. Ich habe für beide verdient, als Lehrerin, er war Student. Und dann, als ich studieren gegangen bin, hat er mich unterstützt, auch finanziell, beim Studium. Wir haben uns immer ein wenig abgewechselt. Er ist mein Partner, aber er war auch so etwas wie ein Mediator.
Ein Mentor.
Ein Mentor, ein sozialer Pate, oder ein Götti, der gesagt hat, so, jetzt mach. Du kannst das. Mhm. Das ist ein wichtiger Satz, den wir in unserer Studie immer wieder gehört haben. Menschen, die diese ehemals Kinder, die sind heute erwachsen, unterstützt haben und gesagt haben, ich weiß, du kannst das und mach das und du schaffst es.
Das können eben Partner sein, Partnerinnen, das können auch sonst Leute aus der Familie sein. Oftmals sind es ja die Eltern, aber eben bei den bildungsfernen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Kindern auch oftmals nicht. Und jetzt noch auf deine Geschichte. Es gab ja auch einige Enttäuschungen, jetzt gerade in deiner Familie, als du Kind warst. Deine Eltern haben dich ja nicht wirklich angespornt, sondern eher belächelt, wenn du mit deinem Wissen nach Hause kamst.
Genau, also meine Eltern hatten gegen diese Akademia oder gegen diese gebildeten Leute, denen gegenüber hatten sie eher eine Zurückhaltung oder sogar ein wenig eine Abneigung. Und ich war, das muss ich sagen, ich war auch ein sehr störrisches Kind. Ein Kind, das immer schnell seine Meinung sagte und schnell etwas behauptet hat. Und sie hatten wahrscheinlich auch Angst, dass ich überheblich werde.
Was mich sehr beeindruckt hat, ich habe noch nicht das ganze Buch gelesen, weil es ist wirklich druckfrisch, dass du diese Etikette bildungsfern eigentlich auch noch getragen hast, als du schon längst an den Hochschulen unterwegs warst, auch als Professorin. Du hast dich irgendwie nicht so richtig zugehörig gefühlt. Der Abstand zwischen dir und denjenigen, die für eine akademische Karriere vorgesehen waren, beschreibst du als relativ groß. Kannst du das noch ein bisschen ausführen, wie das war?
Also, das hat etwas mit der Aufstiegsangst zu tun. Und in unserer Studie haben 3 von 5 Personen von dieser Aufstiegsangst gesprochen. Und ich bin ja erst mit über 50 Professorin geworden und ich war überzeugt von diesem Schritt, den ich gemacht habe. Aber diese Aufstiegsangst hat mich eben immer ein wenig unsicher gemacht und ich war nie wirklich sicher, ob ich genüge. Und ob ich, wenn ich ein Projekt, eine Forschungsstudie angefangen habe, habe ich immer im Hinterkopf gedacht, vielleicht scheitere ich jetzt. Und meine Kollegen und Kolleginnen, die aus gut situierten Verhältnissen kamen, die waren immer so überlegen. Und ich habe auch den Eindruck, die hätten mit Leichtigkeit hätten die so eine Studie durchgeführt. Und für mich war alles freudige Arbeit. Ich habe die Arbeit genossen, ich genieße sie heute noch, aber Arbeit, die immer mit dem Selbstwertgefühl verbunden war.
Und man kann ja sagen, du bist damit in guter Gesellschaft, denn muss man jetzt auch sagen, du hast ja nicht deine persönliche Geschichte aufgeschrieben in deinem neuen Buch, sondern eben die Geschichte von 200 Erwachsenen, die aus sogenannten bildungsfernen Familien kommen und trotzdem eine akademische Laufbahn eingeschlagen haben. Also das Buch, das ist das Resultat einer Studie, die ihr im letzten Jahr gemacht habt. Und eben diese Aufstiegsangst, die wird oder wurde immer wieder beschrieben. Immer so wie bei dir oder wie genau?
Also es gibt auch solche, die Vor allem, es gibt solche, die sehr selbstbewusst waren und gesagt haben, ich kann das, ich bin begabt, ich kann das. Und die hatten teilweise diese Aufstiegsangst nicht. Aber ich habe vorhin gesagt, 3 von 5 berichten davon. Und was mich schon auch sehr berührt hat, ist, dass manche sagen, auch jetzt, wo ich 30, 40, 45 Jahre alt bin, habe ich das immer noch. Und das ist so dieses Gefühl, vielleicht doch nicht zu genügen und vielleicht eben auch von der Familie nicht mehr richtig akzeptiert zu werden. Weil das ist auch eine Schwierigkeit. Man muss plötzlich in 2 Welten leben. Also du kommst aus einer einfach gestellten Familie, du steigst sogenannt zum Akademiker, zur Akademikerin auf und bist in einer anderen Umgebung, wo man halt andere Worte gebraucht, andere Begriffe gebraucht und der Abstand zur Familie wird oft größer, auch schwieriger, weil auch die Eltern, die Verwandten dann das Gefühl haben, die entfernt sich von uns und vielleicht auch, die möchte jetzt besser sein als wir. Ich glaube, das war ein wenig auch die Angst bei meinen Eltern. Vor allem, ich glaube, mein Vater war stolz, er hat es aber nie gesagt. Und meine Mutter hatte mehr Angst um mich, dass ich abhebe.
Wenn wir jetzt diese Biografien dieser 200 untersuchten Personen ein bisschen genau anschauen, gibt es grundsätzliche Schlüsse, die du aus der Untersuchung ziehen kannst? Was fällt vor allem auf? Gibt es Gemeinsamkeiten?
Also zuerst möchte ich vorausschicken, unsere Hauptfrage, die war, warum haben die es ins Gymnasium geschafft? Und das war unsere zentrale Frage. Ich wollte die Erfolgsfaktoren eruieren und nicht die Frage, warum schaffen sie es nicht? Weil wir wissen ja häufig, warum sie es nicht schaffen, weil die soziale Herkunft wichtiger ist als die Intelligenz. Aber uns haben die Erfolgsfaktoren interessiert. Und ich kann es kurz fassen, die Hauptfaktoren immer aus der Sicht dieser Befragten im Rückblick, die sagen, es war der Fleiß, es war der Ehrgeiz, es war die Hartnäckigkeit und es war auch die genetische Anlage, sagen einige, die Begabung, die ich mitbrachte. Also alles Faktoren, die in ihnen selber verankert waren.
Also sie haben es selbst gemacht. Es gibt dieses uralte Sprichwort, du bist deines eigenen Glückes Schmied.
Genau.
Das klingt ja veraltet, aber eben doch nicht so veraltet.
Genau.
Wenn man jetzt diese Ergebnisse
erstens
anschauen.
Kann man natürlich sagen, das ist ja nicht erstaunlich, dass die solche persönlichen Merkmale nennen. Und dass für Politikerinnen und Politiker, die dieses Sprichwort «Jeder ist seines Glückes Schmied» verteidigen oder immer wieder erwähnen, könnten ja unsere Ergebnisse als Bestätigung angesehen werden. Dass man sagt, ja, seht ihr, das Buch von Stamm sagt genau das. Aber ich sage, das ist eben eher ein Negativum. Diese Kinder sind mehrheitlich nicht unterstützt worden. Die mussten alles aus sich herausholen. Die hatten schwierige häusliche Verhältnisse. Ich meine auch mit dem Küchentisch, kein eigenes Zimmer. Und die haben es ohne, also meistens, es gibt schon einige, die das geschafft haben, mit Unterstützung der Lehrkräfte, mit Unterstützung der Eltern oder mit Mentorinnen, Mentoren.
Man kann das Glas als halb voll oder leer anschauen.
Genau.
Wenn man es jetzt als halb voll anschaut, dann kann man sagen, es haben doch 20% dieser bildungsfernen Kinder haben Unterstützung erhalten. Also jede Fünfte hat Unterstützung bekommen,
ja.
Aber eben 4 von 5 nicht.
Ja, genau. So, das ist perfekt ausgedrückt. Und daran müssen wir arbeiten. Und ich sage jetzt etwas, damit ich nicht falsch verstanden werde. Es gibt ja jetzt auch viele bildungsnahe Personen, wie AkademikerInnen, die jetzt zuhören. Ich finde es absolut gerechtfertigt in einem demokratischen Land wie die Schweiz, dass auch Eltern das Beste von ihrem Kind wollen, die Akademiker sind. Also es ist gerechtfertigt, dass man sein Kind fördert und eben auch unterstützt, wenn man gut situiert ist. Eben, ich sage das, damit nicht diese Personen meinen, ja, jetzt kommt Stamm und will nur noch die Schwachen fördern. Nein, das will ich nicht. Es ist ein absolut richtiges Ziel, dass auch gut Situierte ihre Kinder fördern. Aber die benachteiligten Kinder sollten per Chancengerechtigkeit eben auch die Unterstützung bekommen, damit sie ihr Potenzial, ihre akademischen Interessen eben auch entfalten können.
Und es reicht nicht, sich an diesen wenigen schönen Beispielen zu erfreuen und sagen, unser Bildungssystem ist durchlässig.
Genau.
Mein Sohn zum Beispiel hat mir erzählt, sein Lieblingslehrer ist sein Physiklehrer und der kommt aus einer Schaustellerfamilie, also, und er ist aber ein Mathematikgenie und er hat die ganze Klasse eingeladen am Knabenschießen und hat dort oben Billete verkauft, aber er ist eben ein Mathe-Genie und ich habe das auch so als schöne Geschichte empfunden, aber das bringt dann eigentlich auch nichts, wenn wir uns an diesen Ausnahmen erfreuen, wenn die Chancengleichheit trotzdem eine Illusion bleibt.
Ja, genau. Und etwas Zweites möchte ich auch sagen, um wiederum nicht falsch verstanden zu werden. Manchmal sagt man, ich wolle die Gimmiquote erhöhen. Wenn ich mich nun auch auf die Arbeiterkinder konzentriere, die das Gimmi schaffen, dann unterstellt man mir, dass ich die Gimmiquote erhöhen will. Nein, das will ich überhaupt nicht. Aber ich finde, wir müssen uns die Frage stellen, ob die Richtigen das Gimmi besuchen, ob eben Kinder aus Akademikerfamilien so stark gefördert werden, dass es ihnen eben reicht, dass sie auch gefördert werden während dem ganzen Gimmi, dass sie die Matura machen und akademisch interessierte, gescheite Kinder aus einfach gestellten Verhältnissen eben diese Möglichkeit gar nicht bekommen, die aber eigentlich prädestiniert wären fürs Gymnasium.
Vielleicht jetzt zu diesen, die Möglichkeiten eben haben, aber vielleicht gar nicht unbedingt wollen, das habt ihr auch untersucht. Also das hat sich auch verstärkt. Die Privilegien von Kindern aus sogenannten akademischen Haushalten, das sind es eigentlich praktisch alle, die studieren.
Genau.
Also 70-80%, wenn der Vater studiert hat, studieren sie auch.
Ja.
Ich habe kürzlich ein Mail eines Sekundarlehrers erhalten, Rob, der hat mir geschrieben, es werden vor allem Jungs ins Gimmi geprügelt, die dort absolut nichts zu suchen haben und am Schluss kommen diese weltfremd aus dieser Schule.
Das kann ich mir vorstellen. Es ist auch so, dass die jungen Männer das Gymnasium häufiger abbrechen als die jungen Frauen. Aber ich glaube auch, dass Mädchen teilweise ins Gymnasium gestoßen werden, die sind aber in der Regel eben sozial affiner, sie sind fleißiger, sie sind umgänglicher und sie sind weniger rebellisch.
Aber kann man sagen, dass Akademikereltern ihre Kinder grundsätzlich eher überschätzen?
Ja, das gibt Studien dazu, die zeigen, dass sie sie eher überschätzen und dass Eltern aus einfach gestellten Milieus, dass die ihre Kinder deutlich unterschätzen. Das sieht man zum Beispiel in den Untersuchungen, die mit PISA-Daten oder mit Daten von anderen internationalen Leistungsstudien gemacht worden sind, dass Eltern schon, wenn ein Kind im Mittelmaß ist mit den Leistungen, dass Eltern schon dann eine Gimmi-Empfehlung wollen oder du siehst.
Und sie auch bekommen.
Und sie auch bekommen.
Das ist ja entscheidend. Also die Lehrerschaft übernimmt diese Muster dann auch vielen Fällen.
Also man darf die Lehrpersonen nicht einfach so schuldig sprechen, weil die Lehrpersonen machen ihre Aufgabe und wir müssen auch sagen, Noten sind immer verzerrungsanfällig. Aber was ich kritisiere, das sind zwei Legitimationsmuster. Das erste ist, dass man Kindern aus einfach oder Eltern aus einfach gestellten Verhältnissen sehr schnell sagt, ja, wissen Sie, Sie haben zwar ein kluges Kerlchen, aber der kann dann ja immer noch später das nachholen. Der kann noch eine Berufsmaturität machen, eine Fachhochschule machen. Wir haben ein durchlässiges Bildungssystem und das ist richtig. Aber dieses Argument, dieses Legitimationsmuster ist ein Alibi, weil eigentlich müssten ja die Besten, die Gescheitesten, das ins Gymnasium kommen. Und diese Kinder vertröstet man dann. Und das zweite, falsche.
Weshalb vertröstet man sie? Weil der Druck von der Seite der akademischen Eltern so groß ist, dass man diese irgendwie ans Gymnasium schleusen muss, obwohl sie eigentlich
vielleicht
talentierter
schon,
wären.
Aber ich denke eher auch, dass man das diesen Kindern dann nicht zutraut. Weil dann kommt immer das zweite Legitimationsmuster ins Spiel, dass man sagt, dir können die Eltern ja sowieso nicht helfen. Und das ist eine Achillesferse unseres ganzen Bildungssystems, die ich sehr kritisiere, dass die Eltern fast verpflichtet werden, ihre Kinder zu unterstützen, mit ihnen Hausaufgaben zu machen, Referate, PowerPoint-Präsentationen vorzubereiten. Und diese Kinder, wie wir, diese einfach gestellten Kinder, wie wir gesehen haben, die müssen eigentlich alles aus sich selbst herausholen und man sieht sie dann eher nicht am Gymnasium.
Ich möchte noch ein bisschen genauer auf diese Kinder, die du jetzt angesprochen hast, eingehen. Wir werden nachher noch über dieses Etikett, das ich jetzt immer gebrauche, bildungsferne Schichten, ja, was ja eigentlich auch nicht korrekt ist, aber man muss sie ja irgendwie benennen. Trotzdem, wir sprechen ja die ganze Zeit von Fachkräftemangel, nicht nur in der Schweiz, und lassen uns jedes Jahr ganz viel Potenzial durch die Lappen gehen, weil wir eben diese nicht fördern. Das ist ja eigentlich schon längstens erkannt. Es ist ja fast ähnlich mit dem Dilemma, dass Frauen, die studieren und dann aber trotzdem keine Karriere machen, weil sie sich für die Familie entscheiden und für die Kindererziehung und so weiter. Also das Problem ist ja erkannt. Weshalb passiert trotzdem immer noch so wenig, dass man eben auch die Begabten aus nicht akademischen Schichten stärker fördert?
Erstens, weil es zum Teil auch schwierig ist, das Potenzial dieser Kinder ohne Vorurteile zu entdecken. Es gibt heute ein allgemeines Vorurteil, dass man sagt, was ein Kind weiß und kann, das ist Begabung oder eben Unterstützung des Elternhauses. Aber was ein Kind weiß und kann, ist nicht etwas, das mit Anstrengung zu tun hat, mit persönlicher Anstrengung zu tun hat. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man heute eben immer noch die Vorstellung hat, dass Kinder aus einfach gestellten Verhältnissen praktisch intelligent seien, nicht akademisch, praktisch, und deshalb in einer Berufslehre besser aufgehoben seien. Und in der Forschung nennen wir das die Ablenkungsthese. Und die gehen dann in die Berufslehre, das ist ja auch gut, die Berufslehre braucht Leistungsstarke, aber wenn es akademisch Interessierte sind, die zum Beispiel, wie du erwähnt hast, Physiker werden möchten, dann ist das Gymnasium der richtige Ort. Umgekehrt gibt es eben, wenn wir vom Potenzial sprechen, gibt es Kinder aus akademischen Familien, die handwerkliches Geschick haben, die goldene Hände haben, sage ich es mal so, und die vielleicht Koch werden möchten oder Schreinerin werden möchten oder sogar Floristin. Und die Eltern und viele Freunde dieser Eltern sagen dann, das würde ich meiner Tochter oder meinem Sohn nie erlauben. Das ist Potenzialverschwendung. Wenn man schon die Möglichkeit hat, das Kind ins Gymi zu schicken, dann kann sie doch nicht eine Berufslehre machen. Das sind so große Vorurteile.
Das ist jetzt der Status quo. Jetzt möchte ich aber ein paar Handlungsmuster von dir hören, wie man weitergehen könnte, also für Schulung und Bildungspolitik, um diese Chancengerechtigkeit eben bei uns hier in der Schweiz weiterzuentwickeln.
In meinem Buch mache ich verschiedene Angaben. Das erste ist natürlich einmal, dass man das Gymnasium nicht weiter derart als Statussymbol anschaut. Also, dass man die Berufsbildung nicht nur wertschätzt, wenn man auf die Schweiz schaut und die Leute sagen, ja, auch die Akademiker, alle Akademiker sagen, die Berufsbildung in der Schweiz ist der Hammer. Und wenn es aber ums eigene Kind geht, sagt man, ja, wir haben uns jetzt doch fürs Gymnasium entschieden. Also man muss den Blick auch ändern. Man müsste viel mehr die Neigungen und Fähigkeiten des Kindes in den Blick nehmen, nicht nur die eigenen. Das ist das Erste. Der zweite Aspekt ist, dass man eben schon früh, schon in der Primarschule, vom zukünftigen Bildungsweg mit den Eltern sprechen müsste, dass sie auch die Berufsbildung überhaupt, also gut situierte, die Berufsbildung überhaupt in den Blick nehmen. Es zeigen Studien, dass Eltern häufig schon in der 5. Klasse wissen, wohin ihr Kind gehen soll.
Du hast es vorhin schon kurz erwähnt, es ist nicht nur das Bildungssystem, das die Schuld trägt, dass gewisse talentierte, schlaue Kids nicht ans Gymi gehen, sondern eben auch die Eltern. Also die Familien selbst müssen auch wollen, dass ihre begabten Kids den Aufstieg hinkriegen. Ja. Wie kann man diese ermutigen?
In unserer Studie haben viele gesagt, ich war schon erstaunt über das Ausmaß, wie kritisch bis ablehnend ihre Eltern gewesen seien, wenn es ums Gymnasium gegangen ist. Und es sind sehr viele Eltern, die eben das Gymnasium nicht kennen. Niemand in der Familie hat das Gymnasium besucht. Die Eltern haben dann das Gefühl, das ist eine Schule, die nicht zu uns passt. Die lernen dort nicht, was Arbeiten heißt. Was machen die denn
ganzen Tag? Aber das klingt für mich nach 50er Jahre oder so. Ist das immer noch so?
Das ist immer noch so. Wir haben viele Studien gemacht mit Berufsleuten. Und da ist es schon so, dass man teilweise auch die Akademiker nicht als besonders positiv einschätzt. Sondern man sagt, ja, die haben alle zwei linke Hände. Die können nur klug sprechen, aber die können nichts leisten. Und das sind auch Vorurteile. Wir sprechen jetzt von Einheimischen, von Schweizer Eltern. Bei Migrantinnen, Migranten ist es oft anders. Die sind zum Teil sehr ehrgeizig. Aber eben, man müsste die Eltern schon in der Primarschule einbeziehen, dass sie das Potenzial ihres Kindes sehen und es auch unterstützen. Und deshalb würde es eben auch Mentorinnen und Mentoren brauchen, damit die Lehrpersonen teilweise auch etwas entlastet werden, die eben einen Draht haben zu den Eltern. Vielleicht sind das Mentorinnen und Mentoren, die selber aus einem solchen Milieu kommen, die kennen auch die Sprache, die diese Eltern sprechen, und die auch die Kinder unterstützen könnten, dass sie sich überhaupt das Gymi in den Blick nehmen.
Du hast jetzt gesagt, ihr habt vor allem Schweizer Arbeiterkinder untersucht und eben nicht die Migrantinnen und Migrantenkinder. Weshalb?
Weil Migrantinnen und Migrantenfamilien haben oft sehr hohe Hoffnungen, dass ihr Kind ihre Vision der Migration erfüllt. Und viele Migrantinnen und Migranten sind ja in die Schweiz gekommen, sind vielleicht sogar gut ausgebildet gewesen in ihrem Heimatland und möchten hier, dass ihr Kind den Erfolg, den ihnen versagt geblieben ist, erfüllt.
Trotzdem haben sie natürlich nicht die gleichen Chancen. Also wir haben ja schon eine Folge gemacht mit dem deprimierenden Titel «Chancengleichheit ist eine Illusion».
Ja, genau. Aber über diese Migrantenkinder wissen wir heute schon sehr viel. Es gibt viele Studien, wir selber haben auch eine gemacht, über die besten jungen Migrantinnen und Migranten in der Schweiz. Wir wissen schon viel, aber die Kinder aus einfachgestellten, einheimischen Familien, du hast am Anfang den Begriff Bürzer gebraucht, von denen wissen wir eigentlich nichts. Und das hat mich eben am meisten interessiert, hier etwas zu diesen Familien und zu diesen sogenannten AufsteigerInnen zu erfahren.
Okay, der Begriff Bürze hast du jetzt gesagt, den habe ich am Anfang gebraucht. Ich habe dann eben auch ab und zu den Begriff bildungsfern genannt. Ja, und diese ist ja, das ist eine Etikette, die viele benutzen, aber ist eigentlich problematisch, weil fördert auch wieder Vorurteile.
Genau. Also der Begriff bildungsfern kommt ja von den PISA-Studien. Und man hat den definiert, eine Familie ist bildungsfern, wenn das Kind kein eigenes Zimmer hat, keinen eigenen Schreibtisch hat, wenn die Familie nur so und so viele Bücher hat und wenn die Familie nicht mit dem Kind ins Museum geht oder in eine Ausstellung.
Bildungskapital.
Bildungskapital hat. Und der Begriff bildungsfern und auch der Begriff bildungsnah, das sind einfach ganz schreckliche Begriffe.
Aber man muss es ja irgendwie benennen.
Ja, oder das wäre die große Herausforderung. Ich versuche jeweils bildungssystemfern zu verwenden. Es gibt viele sogenannte bildungsfernen Kinder, die aber sehr interessiert sind. Und in unserer Studie hat es auch Fallbeispiele von einem jungen Mann, der einen Vater hatte, der Bauer war, und der immer jeder hatte ein Abonnement von der Bibliothek, und die sind immer einmal im Monat in die Bibliothek gegangen. Man ist nicht einfach bildungsfern, wenn diese Aspekte erfüllt sind. Genauso wie man nicht bildungsnah ist.
Genau, genauso ist auch, oder? Auf der anderen Seite ist es auch problematisch,
wenn jemand
dieses Label aufgepoppt kommt, du bist ja bildungsnah,
ja, genau,
du musst jetzt eine akademische Karriere hinlegen.
Und vielleicht interessiert mich das alles gar nicht. Oder? Mhm. Und diese Begriffe sind problematisch, weil sie sofort stempeln, oder? Und das ist ein, ich verwende zum Beispiel diesen Begriff, das ist ein bildungsfernes Kind überhaupt nicht mehr.
Also auch Kinder aus eben bildungsnahen Familien leiden eigentlich unter dieser Etikette, unter diesem Label, weil sie es dann eigentlich kauen oder gestochen ans Gymnasium schaffen müssen.
Genau, und sie müssen sich fürs Theater interessieren und sie müssen sich für Kunst interessieren und so weiter. Und dabei hätten sie vielleicht lieber nur Sport, nur Fußball oder andere Dinge. Und bildungsnah ist ja, kann ja genauso eine falsche Etikette sein wie der Begriff bildungsfern.
Wir haben am Anfang über dieses Sprichwort gesprochen, jeder ist des eigenen Glückes Schmied, welches ja deine Studie ein bisschen bestätigt hat. Trotzdem, das stete Wiederholen dieses Mantras, wer hart arbeitet, kann alles erreichen. Mhm. Es gibt ja auch Lieder dazu, you can get it if you really want und so weiter. Es ist nicht gut, denn wir bleiben blind für die ungerechten gesellschaftlichen Verhältnisse, wenn wir das einfach immer und immer wieder hören und wiederholen.
Genau.
Wie sollen wir jetzt mit diesen Ergebnissen deiner Studie oder auch mit deinem neuen Buch damit umgehen, dass wir eben das nicht machen, obwohl deine Studie das bestätigt?
Es gibt solche Tellerwäscherkarrieren, die gibt es und die sind wunderbar, und es gibt einige von denen, die es von unten bis weit nach oben geschafft haben, ohne Unterstützung. Aber unsere Gesellschaft hat eigentlich die Pflicht, nicht nur die Chancengleichheit herzustellen, die besteht eigentlich in der Schweiz. Man kann sagen, jeder und jede kann ans Gymi, wenn er oder sie will, wenn er Köpfchen hat oder wenn sie Köpfchen hat. Aber wir müssen auch Chancengerechtigkeit herstellen. Das heißt, dass nicht nur die Chancen alle gleiche Chancen haben, sondern dass eben die Kinder, die nicht in eine privilegierte Familie hineingeboren worden sind, dass die Möglichkeiten bekommen, dass das Fehlende etwas nivelliert werden kann und dass sie ähnliche Grundlagen, Grundvoraussetzungen haben. Das ist unsere Aufgabe.
Und um das zu erreichen, müssen wir den Jetzt-Zustand eigentlich halt auch benennen. Nämlich, dass es halt eben nicht, oder meistens nicht so ist, dass you can get it if you really want. Wenn wir das immer wieder wiederholen, dann glauben gewisse dann auch noch, er hätte das, was er verdient.
Weißt du, es ist gut, dass du darauf hinweist, you can really get it if you want. Das ist so etwas Hoffnungsvolles. Das ist positiv. Und ich bemühe mich, nicht kulturpessimistisch zu sein, oder? Also wenn man fordert, dass Chancengerechtigkeit, dass der Staat, unsere Kantone die Aufgabe haben, mehr dafür zu tun, dann tönt das immer sehr schnell nach Kulturpessimismus. Und das will ich überhaupt nicht. Ich möchte eine objektive Diskussion, und ich habe vorhin ja auch gesagt, es ist sehr richtig, dass auch gut Situierte ihre Kinder fördern, aber wenn wir eine Demokratie sein wollen, und dann müssen wir eben auch das andere tun. Und das Dritte, wenn man immer nur den Kindern sagt, du kannst alles erreichen, du musst nur wollen. Für viele Kinder ist das Wollen in unserem Bildungssystem eben eine schwierige Sache. Ich möchte vielleicht schon, aber die Schule bietet mir die Möglichkeiten nicht, dass ich wollen kann. Das Wollen ist eben auch vom Dürfen abhängig, dass man mir die Chancen gibt, und vom Können abhängig, dass ich überhaupt Unterstützung kriege.
Ich finde es immer wieder wichtig, dass man sich auch bewusst macht, jeden Tag eigentlich bewusst macht, welche Privilegien man hat, welche Privilegien wir grundsätzlich in der Schweiz haben mit dem Leben, das wir hier führen, dass wir einfach Glück hatten, hier geboren worden zu sein. Und ähnlich, finde ich, sollten wir das dieses Bewusstsein auch haben, dass eben auch Bildung ungleich verteilt ist und dass es noch einiges braucht, um diese Chancengerechtigkeit hinzukriegen.
Genau. Ich frage mich manchmal, warum das nicht so klar ist. In Deutschland beispielsweise ist die Empörung riesig, dass die Chancenungerechtigkeit so groß ist. Und die war schon bei der ersten PISA-Studie, war die Empörung so riesig. Und bei uns ist die überhaupt nicht da, sondern es sind sensibilisierte Leute, die das sehen. Aber eigentlich findet man eben, man kommt dann immer mit dieser Durchlässigkeit und findet, es können alle einen guten Job bekommen. Und das ist ja auch so. Aber ich mache eben einen Unterschied jetzt in Bezug auf dieses Buch. Wie kommen die Richtigen ans Gymnasium und was müssen wir dafür tun und wen müssen wir wie unterstützen und das Selektionssystem vielleicht auch ändern. Also, dass es nicht nur eine Prüfung gibt, auf die man sich mit Nachhilfe, mit Lernstudio perfekt vorbereiten kann, oder dass es eine Empfehlung gibt und da haben halt gut situierte Eltern mit ihren Kindern, das sind weiche Faktoren, die eine Rolle spielen. Die Eltern treten besser auf, die haben bessere Argumentarien, die drohen manchmal auch einen Rekurs an und dann hebt man vielleicht den Notendurchschnitt eben doch ein wenig. Die Selektion, der Zugang zum Gymnasium, der ist auch ein Teil dieser Chancengerechtigkeit.
Darüber haben wir schon eine Episode gemacht oder vielleicht sogar zwei. Ja. Mindestens gestreift haben wir diese Themen immer mal wieder. Wir sind am Ende dieser ersten Staffel von Education to Go. Dein neues Buch nochmal, Margrit, trägt den Titel Von unten nach oben, Arbeiterkinder und ihre Bildungsaufstiege ans Gymnasium.
Genau.
Eignet sich auch für unter den Weihnachtsbaum.
Ich kann noch etwas Werbung machen.
Darfst du?
Es ist ein dünnes Buch. Es ist aus meiner Sicht einfach geschrieben und man kann auch den empirischen Teil kann man sehr gut weglassen und nur die ersten Kapitel und das letzte Kapitel lesen. Die Rückmeldungen, die ich bis jetzt bekomme, sind so, dass das Buch gut lesbar ist.
Ihr findet die Informationen rund um das Buch und auch noch weitere Literaturangaben wie immer in den Shownotes von dieser Episode. Viel Bildungsstoff gibt es wie immer bei dir auf margritstamm.ch. Rückmeldungen kann man dir schreiben auch.
Gerne.
Ja. Feedbacks auf
margrit.stamm@unifr.ch.
Okay.
Aber man findet, wenn man Margrit Stamm eingibt, findet man die E-Mail-Adresse.
Und jetzt müssen wir unserer Hörerschaft auch noch sagen, wie es weitergeht mit Education to Go.
Jetzt gibt es eine Winterpause. Ich bin am Überlegen, was für Themen relevant werden, die wir eben noch nicht besprochen haben und ob das Format ein wenig geändert werden könnte. Aber dafür brauche ich jetzt die Weihnachtszeit ein wenig zum Relaxen. Und wenn man relaxt oder im Wald spaziert, dann kommen ja immer die besten Ideen. Aber ich gehe davon aus, dass im Frühling es weitergibt. Und wir werden ja informieren.
Genau. Und bis dahin empfehlen wir unsere bisherigen 8 oder unterdessen 9 Episoden. Genau. Abonniert unseren Podcast. Erzählt weiter euren Freundinnen und Freunden, die sich für Bildung und Erziehungsthemen interessieren, dass es diesen Podcast gibt. Danke dir, Margrit.
Merci. Ich danke dir auch.
Ich bin wieder ein bisschen schlauer geworden.
Ja, also ich finde es sehr angenehm mit dir. Und was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ist, dass du sehr gut ankommst. In meinen Rückmeldungen, die ich bekomme, und zwar die Stimme, das wissen wir inzwischen, dass der Dominik Dilly eine besondere Stimme hat. Und zweitens deine Art, wie du dich einbringst. Und drittens, dass du auch hin und wieder etwas Persönliches von dir sagst.
Danke fürs Feedback. Schöne Weihnachtszeit.
Ja, dir auch und allen Hörerinnen und Hörern auch. Merci.